Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Christine Raus, mein Name. Ich bin stellvertretende Ressortleiterin bei der Wirtschaftswoche für die Ressorts Innovation und Erfolg. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast heute. Das ist Ralf Strehlau, Präsident des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater und außerdem geschäftsführender Gesellschafter der Angso Management Consulting. Herzlich willkommen, Herr Strehlau.
Vielen Dank, Frau.
Ja, Herr Strehlau. Wir haben im Vorfeld schon ein paar Fragen von unseren Teilnehmern eingesammelt und natürlich habe ich mir selbst auch ein paar Gedanken gemacht. Und was immer wieder kommt und kam, ist die Frage des Faktors Zeit. Denn wir haben jetzt zwar haufenweise Hilfspakete sowohl vom Bund als auch von den Ländern aufgelegt. Allerdings ist es ja so, dass die Gelder auch fließen müssen. Was mache ich denn, wenn der Faktor Zeit mir im Nacken sitzt und ich es nicht schaffe, das Geld direkt zu bekommen? Wie überbrücke ich diese Zeit?
Nein, Sie sprechen ja letztendlich die Frage der Liquidität an.
Und
ich glaube, was wichtig ist, dass man im ersten Schritt selber seine Hausaufgaben macht. Was meine ich damit? Man hat natürlich Einfluss darauf, welche Forderungen man hat gegenüber seinen Kunden und sagt, Mensch, ich gehe ganz aktiv auf meine Kunden zu und ich sage mal, treibe Forderungen ein, ganz klassisch. Also solche klassischen Maßnahmen sind die Dinge, die man selber in der Hand hat, wo ich nur empfehlen kann, die offene Forderungsliste genau durchzuflöhen und auf die Kunden zuzugehen und zu sagen, lieber Kunde, bitte zahle. Und das ist auch nicht nur eine Frage Art der Weise, wie ich es mache. Wenn ich ein Standardschreiben rausschicke, Zahlungserinnerung, ist vielleicht das Feedback meiner Kunden anders, als wenn ich sage, lieber Kunde, es sind alles schwierige Zeiten für uns, das wissen wir, der Coronavirus trifft uns alle, wir müssen alles zusammenhalten und wir müssen auch gegenseitig uns Liquidität geben, deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie zahlen. Also wie gehe ich auf die Kunden zu, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Genauso auf der Beschaffungsseite kann ich und sollte ich natürlich auch mit meinen Lieferanten darüber sprechen, wie ich Rechnung zahle, vielleicht auch mir Zahlungsziele einräumen lasse. Also ich bin immer ein Fan davon, Dinge selbst in die Hand zu nehmen im ersten Schritt und nicht zu hoffen, dass irgendwann von der Finanzamt Zahlungen kommen oder dass die Krankenkassen gestundete Sozialabgaben mir überweisen oder ähnliche Dinge. Darauf würde ich nicht warten. Also die selber das Heft in die Hand nehmen und aktiv sein.
Wobei natürlich auch gerade die Stundung, die Sie angesprochen haben, ja auch schon eine Möglichkeit sind, zumindest mal nochmal ein bisschen Puffer rauszuholen.
Selbstverständlich. Man muss diese ganzen Optionen durchspielen. Man muss schauen, ob man die Gewerbesteuerzahlung, die Vorauszahlung, die man geleistet hat, über den Steuerberater natürlich sagt, Mensch Leute, wir wissen alle, 2020 wird kein gutes Jahr. Ob man das beantragt, wieder zu stunden und zurückzuholen. All diese Maßnahmen, selbstverständlich. Der Unterschied ist nur, wenn ich mit meinen Kunden oder Lieferanten spreche, habe ich einen direkten Kontakt. Wenn Sie bei den Institutionen wie Krankenkassen, Finanzamt agieren, die sind natürlich wahnsinnig überlastet. Und man merkt das, und das hören wir aus, oder höre ich auch von meinen Kunden, man kennt das von Kollegen, dass dort die Reaktionszeiten aufgrund der Überlast natürlich nicht kalkulierbar sind. Und das ist natürlich für eine Liquiditätsplanung ein Problem.
Eine Frage, die auch von einem Zuhörer im Vorfeld kam, die auch in Richtung Liquidität zielt, die lautet folgendermaßen: Wie kann ich den Betrieb liquiditätsoptimiert runterfahren? Können Sie dazu was sagen?
Ja, was heißt liquiditätsoptimiert runterfahren? Für mich ist da das Entscheidende, dass ich konsequent und schnell agiere. Also nicht zögere. Also wenn ich das Beispiel nehme, Kurzarbeit, dass ich sage, nicht, naja, schauen wir mal, wie lange wir es machen, schauen wir mal, ob es 20, 50 oder 80 oder 100% sind, sondern konsequent vom schlimmsten Fall ausgehen. Das empfehle ich auch meinen Mandanten, das empfehle ich auch einer Unternehmensgruppe, wo ich im Beirat sitze. Lass uns die Kurzarbeit beantragen für bis zum Ende des Jahres und auf 100%, und wenn es dann nicht so schlimm kommt, wunderbar. Also dieses konsequente, schnelle Managen ist der Erfolgsfaktor. Also nicht zögern, nicht sich vorgaukeln, dass es vielleicht doch nicht so schlimm kommt, sondern sehr konsequent die Maßnahmen ergreifen und im Zweifelsfall die harten Maßnahmen ganz am Anfang und lieber später die Daumenschrauben lockerer lassen.
Ein anderer Zuhörer schreibt hier gerade rein, das sei ja im Moment ein Teufelskreis, weil im Moment niemand eine Rechnung zahlt, beispielsweise Adidas, um seine eigene Liquidität zu sichern. Der klassische Wirtschaftskreislauf ist somit in Gefahr. Sehen Sie das auch so?
Ja, das Risiko besteht natürlich, wenn wir uns alle so verhalten. Und deshalb ist es wichtig, dass man in den Dialog mit seinen Kunden und seinen Lieferanten eintritt und nicht erwartet, dass man seine Lieferanten nicht bezahlt, aber seine Kunden pünktlich zahlen. Also das ist natürlich naiv. Deshalb ist Kommunikation mit allen Beteiligten der Erfolgsfaktor. Aber man muss natürlich aufpassen, dass wir nicht selber uns gegenseitig die Liquidität zudrehen.
Sie haben gerade Kommunikation schon angesprochen. Da ist es ja wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt die Kredite beantrage über meine Hausbank, ist es dann ja wahrscheinlich auch wichtig, mit meinem Bankberater in diese Kommunikation einzutreten. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist völlig richtig. Man muss natürlich Kontakt aufnehmen, sich vorbereiten, seine Liquiditätsplanung vorbereitet haben, alle Unterlagen haben. Hat man den Jahresabschluss 2019 schon erstellt oder gibt es dort eine abschließende BWA? Dass man diese Dinge vorbereitet, man kann ja praktisch so eine Art Package erstellen, was man für die unterschiedlichen Banken braucht und dann in die Gespräche reingeht, entsprechend gut vorbereitet.
Können Sie vielleicht noch mal kurz sagen, welche Unterlagen da wichtig sind? Also Sie haben jetzt den Jahresabschluss gerade genannt zum Beispiel.
Ja, die BWA zum Februar ist sicherlich sinnvoll, wenn man die schon hat. Mhm. Ja, also wenn man den Jahresabschluss 2019 hat oder die, ich sag mal, angepasste 12er BWA und den Februar. Weil es geht ja mal darum zu belegen, dass man nicht durch eine allgemeine Krise des Unternehmens in die missliche Situation gekommen ist, sondern durch den Coronavirus. Also es hilft zu belegen, dass man vor dem Coronavirus gut aufgestellt war. Und dafür ist es natürlich hilfreich, wenn man diese Unterlagen, also Jahresabschluss 2019 und BWA vom Februar vorliegen hat und den Banken zur Verfügung stellen kann, wenn man sie nicht schon regelmäßig abgibt. Weil darüber kann man argumentieren, guckt man einen Zahlen an, vergleicht das mit dem Vorjahr, wir waren in 2020 gut unterwegs und dann fällt es der Bank natürlich auch deutlich leichter, entsprechend gegebenenfalls Liquidität zur Verfügung zu stellen oder geförderte Kredite, die über die KfW kommen, auch mit zu unterstützen.
Jetzt gibt es natürlich aber auch die Fälle, wo genau das nicht zutrifft, wo die Hausbank nämlich sagt, nee, ich kann den Kredit nicht an Sie vergeben. Was mache ich dann?
Ja, so ein bisschen haben wir ja schon gesprochen, dass wir Dinge wie Stundungs- und Sozialversicherungsbeiträge haben, Finanzamt. Natürlich kommt dann auch die Frage von den Banken, wie sieht es mit Gesellschafterdarlehen aus? Diese Fragen muss man sich natürlich gefallen lassen. Aber es gibt natürlich auch alternative Finanzierungsformen. Man sollte gegebenenfalls über Factoring nachdenken. Also diese ganze Bandbreite von Finanzierungsmöglichkeiten sollte man dann heranziehen.
Und die Kredite, wenn man sie denn bekommt, die müssen ja auch irgendwann zurückgezahlt werden. Welche Fragen sollte ich mir denn jetzt schon stellen, bevor ich einen Kredit beantrage, die mir dann nachher helfen, auch diesen Kredit wieder zurückzuzahlen?
Ja, die Frage ist natürlich, die sich die Bank stellt und stellen muss, ist, kann das Unternehmen diese Kredite später bedienen? Und das ist natürlich die Planung für das Jahr 2020. Wie ist das Geschäftsmodell aufgebaut? Wie kann ich sicherstellen, dass ich diese Kredite mittel- und langfristig auch bedienen kann? Und da muss man natürlich eine Argumentation aufbauen. Vielleicht kann man auch dokumentieren, dass Aufträge von Kunden auf Hold gesetzt wurden aufgrund der Krise mit dem Hinweis, dass wir voraussichtlich nach der Krise wieder neu starten, diese Aufträge. Solche Dokumente hilft es natürlich zu argumentieren, dass man in der Lage ist, die Kredite auch später zurückzuzahlen.
Das heißt, ich muss mir selber auch genau eine Auflistung machen, welche Aufträge sind vielleicht ganz weggebrochen, welche kommen später dazu, wie kann ich dann später diese aufgelaufenen Aufträge schneller abarbeiten und so. Also um mir selber auch ein realistisches Bild einfach zu verschaffen, verstehe ich Sie da richtig?
Ich glaube, das, was Sie ansprechen, selber ein realistisches Bild zu haben, ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Also sich nicht selbst belügen, weil die Kredite müssen zurückbezahlt werden. Und dann sage ich lieber, jetzt harte Kosteneinsparungsmaßnahmen umsetzen, als Kredite aufnehmen, wo man später Probleme hat, sie zu tilgen. Das macht kein guter Kaufmann.
Sie haben Kommunikation jetzt schon als sehr wichtigen Aspekt in der Krise angesprochen. Kann man irgendwie so grob sagen, mit wem sollte ich jetzt über was sprechen?
Na, das ist, ich habe es kurz angesprochen, natürlich der Vertrieb, der Außendienst sollte mit den Kunden sprechen über offene Forderungen, über vielleicht auch Chancen für neue Verkäufe. Das kann auch sein über andere Finanzierungsformen oder Stundung oder was auch immer. Also, dass man mit dem Kunden spricht, natürlich mit den Lieferanten. Aber essentiell sind natürlich neben den Banken auch die Mitarbeiter. Also die Mitarbeiter sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Mitarbeiter, der an der Werkbank steht oder im Laden und verkauft, sondern auch die Führungskräfte, dass man ein Führungsteam aufbaut, sich regelmäßig trifft und über eine kaskadierende Kommunikationspyramide die Informationen reinträgt in die Organisation. Ich glaube, als Führungskraft ist man gefordert, sehr, sehr viel gerade mit seinen Mitarbeitern zu kommunizieren. Denn man ist ja nicht in der Lage, als Führungskraft, als Geschäftsführer, Vorstand, direkt mit allen Kundenlieferanten zu sprechen. Deshalb ist der Hebel, geht dort über die Kommunikation mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften, dass die dann in der Lage sind, angemessen mit Dritten, Externen auch zu sprechen.
Und wie bereite ich denn auch meine Führungskräfte jetzt vor auf diese schweren Zeiten? Weil ich meine, die haben ja den direkten Kontakt zu den anderen Mitarbeitern und müssen da ja vielleicht auch unliebsame Einschnitte verkünden.
Also wir würden oder empfehlen immer, dass man Zeit nimmt, sich als Führungsteam zusammensetzt, Anführungszeichen, heute vielleicht virtuell oder natürlich virtuell, Anleitung gibt, wie zu kommunizieren ist, also eine einheitliche Kommunikationsrichtlinie erarbeitet, Fragen, die von den Mitarbeitern kommen können, sammelt und abstimmt, was Antworten darauf sind. Also wenn es Kurzarbeit gibt, ist naheliegend, welche Fragen von den Mitarbeitern kommen. Und die muss man dann entsprechend sich auch darauf vorbereiten und dann konsequent zu kommunizieren. Wichtig aus der Erfahrung heraus ist, dass man die Kommunikationshoheit behält. Ja, dass nicht, die Gerüchteküche, die natürlich auch über soziale Medien, über Teams etc. durch die Organisationswabern, die Interpretationshoheit der Lage des Unternehmens übernimmt, sondern als Führungskraft muss man die kommunikative Leadership behalten, das heißt kontinuierlich kommunizieren, klare Termine festlegen, dass man sagt, okay, liebe Mitarbeiter, am Freitag um 15 Uhr haben wir einen Joe Fix, wo ich als Vorstand, Geschäftsführer mitteile, wie die Situation ist und aktiv informiere, zum Beispiel.
Hier kommt gerade noch eine Zuhörerfrage rein. Der Zuhörer würde gerne wissen, was halten Sie von dem Werkzeug Gehaltsstundung?
Das ist natürlich eine sehr diffizile Frage. Es gibt natürlich Mitarbeitergruppen, wo das schwierig ist, essentiell ist, die nicht auf einem Gehaltsniveau sind, wo das darstellbar ist. Es gibt ja sogar Unternehmen, die Kurzarbeitgelder aufstocken. Aber vom Prinzip muss das auch gegebenenfalls ein Mittel sein, was ich ergreife. Das ist ja eine Frage der Eskalation. Wie schwierig ist meine Situation? Wie ist meine Liquidität? Und dann gegebenenfalls mit dem Betriebsrat zu vereinbaren, dass man Gehaltsverzichte hat. Das ist ja auch ein klassisches Instrument im Rahmen einer Sanierung. Das sollte dann auch möglich sein. Es ist natürlich immer die Frage, wie ist das Verhältnis zu den Mitarbeitern, zum Betriebsrat? Wenn man einmal in der Lage war, eine gute Beziehung aufzubauen und offen ehrlich auch kommuniziert und natürlich auch sagt, Leute, ich gebe als Unternehmer mein Commitment, dass es Arbeitsplätze erhält. Also mit solchen Maßnahmen kann man das sicherlich auch durchaus in der jetzigen Lage, wo vielen Mitarbeitern auch klar ist, wie die Situation ist. Denn die sehen das ja auch in ihrem Umfeld, da ist man ja nicht alleine. Und dann sind solche Maßnahmen einfacher umzusetzen als einer normalen Sanierungssituation eines Unternehmens.
Ein anderer Zuhörer wollte noch wissen, ob Akquise in solchen Zeiten denn überhaupt noch Sinn macht. Sollte man die zurückfahren oder normal weiter betreiben?
Das hängt natürlich von dem Produktdienstleistung ab. Das muss man ein bisschen differenzieren. Vom Prinzip würde ich aber sagen, gerade bei Bestandskunden hat man natürlich die Möglichkeit, wenn man als Anbieter, ob es ein Restaurant ist oder was auch immer, als Hersteller den Kontakt zu den Bestandskunden hat, ist es natürlich viel leichter, auf sie zuzugehen. Man hat E-Mail-Adressen und kann spezielle Angebote passend kreieren oder vielleicht auch Produktvarianten oder sagt, ich biete alternative Finanzierungsformen an. Da kann ich natürlich bei Bestandskunden sehr gut agieren. Neukunden ist deutlich schwieriger. Was, glaube ich, wichtig ist, dass man seinen Webauftritt entsprechend anpasst. Ja, es gibt ja diese Google-Unternehmensinformationen. Wenn man sich dann anschaut, dass viele nicht anpassen ihre Öffnungszeiten oder ähnliche Themenstellungen, ich glaube, durch einen guten Webauftritt, entsprechende Informationen, kann man auch in so einer Situation Neukunden finden. Aber es muss natürlich zum Produkt passen und zur Dienstleistung.
Welche Aktivitäten würden Sie denn jetzt in der Krise noch forcieren, beziehungsweise welche würden Sie zurückfahren?
Na, ich würde Dinge zurückfahren, die von der Fristigkeit keinen kurz- oder mittelfristigen Effekt haben. Was sind das für typische Themenstellungen? Ja, wissen Sie alle, ich fahre natürlich Außenfortbildung zurück. Leider, es tut mir jetzt für die Kollegen leid, aber das sind natürlich Maßnahmen, die kurzfristig keinen Beitrag erbringen bezüglich der Liquidität oder des Ergebnisses. Also all das, was sehr langfristig wirkt, Investitionen, die nicht kritisch sind, vielleicht für Themen wie jetzt das Arbeiten über das Web etc. Also alle Investitionen, die sehr langfristig sind, kappen, zurückführen, Bestellungen kündigen. Dinge natürlich, die Arbeiten zum Beispiel über die modernen Formen ermöglichen, Einführung von Teams, Cloud-Lösungen, das sind Dinge, die natürlich die Arbeit in den Rahmenbedingungen, die wir haben, ermöglichen. Und das kann durchaus sinnvoll sein, solche Investitionen zu tätigen, damit man auch weiterhin das Unternehmen in der Lage ist, zu arbeiten überhaupt.
Und wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Also ganz viele Fragen, die uns erreicht haben, haben auch immer so ein bisschen darauf gezielt, was ist denn, wenn die Wirtschaft jetzt langsam wieder hochfällt, wir hier wieder so eine Art Normalbetrieb haben. Was muss ich denn beachten, wenn dieses Hochfahren wieder anfängt, also sowohl in meiner Produktion als auch im Büro, also da werden ja wahrscheinlich ganz viele Dinge auf uns zukommen, die wir nach der Krise anders machen als vor der Krise.
Also einmal würde ich immer empfehlen, jetzt schon anzufangen, Arbeitsgruppen, Taskforces zu gründen, die das vorbereiten. Mhm. Ja, wir gehen jetzt erstmal in die Phase, wo es um Liquiditätssicherung geht, das Runterfahren der Organisation. Ich muss parallel jetzt anfangen, Arbeitsgruppen, Taskforce, wie ich es immer auch nenne, zu etablieren, die das genau vorbereiten. Also sicherzustellen, dass wenn ich die Produktion wieder hochfahre, dass ich alle Rohstoffe, alle Betriebs- und Hilfsstoffe verfügbar habe, dass ich gegebenenfalls mit den Lieferanten spreche und auch das Timing aufeinander abstimme. Die Produktionskette, die reißt ja am schwächsten Glied. Mhm. Viele Dinge kann man nur herstellen. Wenn nur ein Teil fehlt, kann ich die Produktion nicht hochfahren. Also diese Koordination und Steuerung, dass ich dann alle Materialien, die ich für die Produktion habe, zum Beispiel vor Ort sind, das ist essentiell. Und dafür ist natürlich ein entsprechendes, man kann es sagen, wie ein Projekt aufzusetzen. Ich würde dort sehr stark über einen Projektcharakter arbeiten. Projektteams bilden, die dann über Produktion, Warenwirtschaft, Einkauf hinausgehen zum Beispiel, um darauf vorzubereiten, um sicherzustellen, dass man alles hat. Es sind natürlich genauso Betriebsrat mit einzubinden, Mitarbeiter etc. Also jetzt anfangen, dies vorzubereiten. Gleichzeitig ist natürlich auch der Dialog wiederum auch mit den Kunden wichtig, zu sagen, wie ist eure Abschätzung, kontinuierlich im Gespräch mit dem Kunden zu bleiben, dass wenn die Kunden, ob es ein Einzelhändler sind, ob es andere produzierende Unternehmen sind, abzustimmen, wann laufen die ein. Ich glaube, diese Abstimmung untereinander, der offene Dialog, wie die Situation ist, ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor dabei.
Und was können Betriebe denn, also ich meine, die Infektionsgefahr ist ja nicht gebannt Ende April oder im Mai oder wann auch immer wir wieder zur Normalität zurückkehren wollen. Was kann ich denn oder was können Betriebe denn machen, um Infektionsrisiken zu minimieren?
Nein, ich meine, das hat ja schon angefangen, bevor wir diese Beschränkung hatten, also Bereitstellung von entsprechenden Desinfektionsmitteln, das Thema, die Distanz wahren zu können. Also diese Dinge vorauszusetzen und zu schaffen, ist sicherlich hilfreich. Führe ich im Grunde genommen Situationen ein, dass ich schichtweise die Büros nur besetze, also dass ich zwei Schichtsysteme habe, eine Schicht ist halt die gerade Woche im Büro und die andere in der ungeraden, also um solche versetzten Effekte zu haben, um die Abstände, die empfohlen werden, auch einzuhalten. Also diese Dinge, die schon jetzt eingeführt wurden, sollte man vom Prinzip aufrechterhalten. Mhm. Und in vielen Bereichen können wir auch weiterhin Homeoffice durchführen. Da ist es nicht notwendig, direkt reinzuspringen, wiederum, dass alle im Büro sitzen. In der Fertigung ist es natürlich was anderes.
Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus, in der Fertigung, wie kann ich denn, also ich kann ja nicht meine ganze Fertigungslinie umbauen.
Das ist natürlich nicht möglich kurzfristig, aber natürlich die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, von Schutzmasken etc., soweit es möglich ist, kann man natürlich entsprechend, und soweit man sie bekommt, entsprechend natürlich vorbereiten. Das ist das, was ich sagen würde, Taskforce, was sind die Maßnahmen, die ich ergreifen muss, wie gehe ich mit der Kantine um? Ja, die Kantine kann sicherlich in der jetzigen Form nicht so agieren, aber trotzdem muss ich vielleicht den Mitarbeitern in der Fertigung auch Essen zur Verfügung stellen.
Und wie gehe ich mit Risikogruppen bei mir im Betrieb um? Kann ich die jetzt oder muss ich die sogar erstmal identifizieren? Wie kann ich die besser schützen?
Das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil wir natürlich Themen haben, das sind ja personenbezogene Gesundheitsdaten. Ja, das ist ja häufig, dass ich das als Unternehmen gar nicht weiß. Das ist, glaube ich, eine Gratwanderung, dass man sagt, Mensch, wenn du weißt, dass du eine Risikogruppe bist, eine Kommunikationskultur etabliert im Unternehmen, dass man sagt, dann bleib gerne bitte zu Hause, sprich mit deinem Arzt, lass dich krank schreiben oder was es auch immer ist und wenn zweifelsweise begib dich in die Quarantäne, wir unterstützen das. Also voreilig Risikogruppen reinzuholen, sowohl, dass sie darunter leiden, als auch Risikogruppen, dass sie Leute anstecken, das sollte man als Unternehmen natürlich tunlichst vermeiden.
Jetzt kam gerade noch mal eine Frage, noch mal ein bisschen rückwärts zur Finanzierung hier rein, die würde ich gerne noch stellen. Da fragt ein Zuhörer, Herr Strehlau, haben Sie Erkenntnisse über die momentane Kreditvergabebereitschaft von Banken?
Ah, das ist, da haben wir auch als Verband schon stellungsbezogen. Wir machen uns natürlich schon ein bisschen Sorgen. Es ist natürlich einmal ein Problem, die Arbeitslast, die in den Instituten vorliegt. Und es ist ja weiterhin, auch wenn die KfW 90% der Risiken übernimmt, sind es immer noch 10%. Und da ist natürlich die Kreditvergabe gerade an Unternehmen, die schon vorher so ein bisschen wackelig standen, nicht einfach. Also das ist schon ein kritisches Thema. Das ist das, was ich vorhin sagte, man muss da manchmal an einigen Stellen selber das Heft in die Hand nehmen und über alternative Finanzierungsformen nachdenken.
Genau, wir waren jetzt bei dem Ausblick darauf, wenn sich alles wieder ein bisschen normalisiert. Was glauben Sie, sind Lehren aus der Krise, damit die nächste Krise dann die Unternehmen nicht so hart trifft? Was können Unternehmen anders machen, um besser gewappnet zu sein in Zukunft?
Ich glaube, die Art, wie wir arbeiten, wird sich weiterentwickeln. An vielen Stellen haben wir die Digitalisierung in vielen Unternehmen nicht so konsequent vorangetrieben. Und das wird sicherlich notwendig sein, dass wir das konsequenter sicherstellen. Die Infrastruktur in den Unternehmen entsprechend auslegen, dass wir auch Prozesse anpassen. Ich sag mal, an vielen Stellen ist man noch nicht so weit, dass man sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden Self-Service-Angebote macht. Man braucht nicht an allen Stellen ein Callcenter, sondern könnte auch durch gute Anwendungen im Web, durch gute Applikationen viele Prozesse, die man jetzt durch Personen oder durch Mitarbeiter in Callcentern macht, zum Beispiel durch Self-Service sicherstellen. Ich glaube, die Gedanke, wie kann ich digitaler arbeiten, durchgängiger die Prozesse digitaler aufsetzen, damit es weniger Reibungsverluste und Schnittstellen im Unternehmen gibt, das wäre hilfreich. Das sehen wir ja auch bei den Situationen, wenn Soforthilfen beantragt werden. Ja, das ist ja alles nicht reibungslos. Da werden die Anträge, muss man ausdrucken, unterschreiben, wieder hochladen und all so ein Zip und Zap. Und ich bin gespannt, wie schnell dann die Gelder fließen. Und das liegt daran, dass die Prozesse in Behörden, im öffentlichen Sektor, aber auch Unternehmen nicht durchgehend digitalisiert sind, was heutzutage möglich ist. Und das ist hier eine ganz wichtige Veränderung, aber auch, dass man anders führt. Ja, natürlich in so einer Situation, die wir jetzt haben, müssen Mitarbeiter, die eng am Kunden sind zum Beispiel oder wichtige Entscheidungen treffen, auch Entscheidungskompetenzen haben. Und wenn es zu sehr auf den Chef alles ausgerichtet ist, ist man für Veränderungssituationen, Krisensituationen nicht entsprechend vorbereitet. Also Delegation von Verantwortung an die Stelle, die es auch operativ entscheiden kann und nicht aufgrund von Hierarchien.
Wie sieht's aus mit der Diversifizierung von Geschäftsmodellen? Ist das auch was wir lernen, dass wir uns da flexibler aufstellen müssen?
Na, wir hatten ja im Einzelhandel zum Beispiel die Situation, dass sich viele Unternehmen sehr schwer getan haben mit dem Thema E-Commerce. Also die Verbindung vom stationären Handel mit dem Distanzhandel, mit dem E-Commerce, mit Online-Shops. Und es hat deutlich gezeigt, dass die Unternehmen, die natürlich schon einen etablierten, gut ausgebildeten E-Commerce-Aktivitäten haben, sich leichter tun als Unternehmen, die nur rein auf Filialstrukturen gesetzt haben. Und sicherlich die Weiterentwicklung dieser Geschäftsmodelle zu sagen, ich nutze die Chancen der Digitalisierung konsequenter und versuche nicht, um meine tradierten Flächen zu halten, verzögere ich den Ausbau meiner E-Commerce-Aktivitäten. Ich glaube, jetzt sollte der Letzte begriffen haben, dass das nicht mehr funktioniert.
Eine Frage noch von den Zuhörern, die jetzt nochmal ein bisschen spezieller ist vielleicht, und zwar: Wie wird sich die Weiterbildungsbranche nach der Krise entwickeln? Was denken Sie?
Na, wir werden ja alle überschwemmt von Webinaren und Ähnlichem. Sicherlich wird das eine höhere Akzeptanz sein, breitere Akzeptanz. Aber diese ganzen Veranstaltungen und Trainings, die zum Beispiel auf Persönlichkeit ausgerichtet sind, da ist sicherlich eine sehr hohe Bedeutung auch, dass man sich auch wieder trifft. Und ich könnte mir vorstellen, dass nach einer Zeit von 6, 8, wie viele Wochen auch immer, von Homeoffice ein Riesenbedarf ist, auch wieder den persönlichen Kontakt zu pflegen. Da gibt es vielleicht sogar eine positive kleine Welle, aber das muss sich natürlich erstmal abgearbeitet werden. Tendenziell wird auch die jetzige Situation, das Thema digitale Medien im Trainingsumfeld natürlich auch eher forcieren.
Herr Ströhlau, ich bedanke mich ganz recht herzlich. Mir hat es gut gefallen. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Und ja, damit möchte ich den VIVO-Experten-Call für heute beenden.
Herzlichen Dank.